wenn mir irgendjemand einen Vorschlag macht für irgendein Finanzprodukt, was schon absehbar ist, dass es weniger als diese 3% überhaupt pro Jahr erzielen kann. Dann spreche ich mit dem nie wieder über das Thema Geld. Gerne, wenn es eine nette Person ist, über Kuchen backen, Rezepte austauschen, keine Ahnung, Hamster züchten, aber nicht über Geld, weil er mir ja aktiv empfiehlt, rückwärts zu fahren.
Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deinen finanziellen Erfolg. Hier geht's um echte Strategien, smarte Investments und das Wissen, was du in der Schule nicht bekommen hast. Heute sprechen wir über die wichtigsten Faktoren, um vermögend zu werden. Ist es wirklich so schwer oder müssen wir einfach nur 2, 3 Dinge berücksichtigen? Und dann sind wir schon. Julian hilft uns heute mit Tipps aus erster Hand, die Segel richtig zu setzen. Und damit würde ich sagen, los geht's mit der heutigen Folge. Julian, herzlich willkommen auch an dich. Heute haben wir uns eine Folge überlegt zum Thema Reichtum mal wieder. Und wie können wir vielleicht die Stellschrauben ganz easy und simpel setzen? Oder was sind die wichtigsten Faktoren und die wichtigsten kleinen Themen, die es zu berücksichtigen gilt, damit es dann am Ende auch erfolgreich wird? Also ich würde sagen, heute geht es um das Fundament von Reichtum. Bist du bereit?
Ich bin absolut bereit, gerne.
Ich weiß, dass du wahrscheinlich schon ganz, ganz viele Ideen im Kopf hast, wenn es um dieses Thema geht. Und ich weiß auch aus diversen Gesprächen mit dir, dass im Zusammenhang mit diesem Thema immer wieder der Begriff das goldene Fünfeck fällt. Fang doch damit gerne mal an. Was ist damit gemeint? Was kann der Zuhörer an dieser Stelle mitnehmen?
Ja, wenn du wirklich erfolgreich im Umgang mit Geld sein willst, also Reichtum aufbauen willst, dann ist das wahrscheinlich eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen zu verstehen. Es gibt dieses Fünfeck, also es geht um 5 Eigenschaften oder Parameter, die jede Geldanlage, für die du dich entscheidest oder abwägst, erfüllen sollte. Es geht nicht darum, dass eine dieser Eigenschaften perfekt sein muss und dafür vielleicht die anderen schlechter ausgeprägt sind, sondern alle 5 im guten Einklang sein sollen. Und ja, heute soll es ja eher oberflächlich um die Zusammenfassung vieler verschiedener Aspekte gehen. Deswegen, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, dieses Fünfeck bedeutet eine Geldanlage, da berücksichtigst du logischerweise immer die Renditeaussicht, aber auch die Liquidität, also die Frage nach, wie schnell komme ich denn an das Geld, wenn ich es brauche oder unplanmäßig brauche. Auch die Sicherheit, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Ziel erreiche, wie hoch ist die Schwankungspotenzial. Auch natürlich die Kosten, wenn ich das unter sonst gleichen Eigenschaften mit anderen Anbietern vergleiche. Und aber auch die steuerliche Betrachtung. Das sind die 5 Aspekte, die alle mit berücksichtigt werden dürfen. Und meine Erfahrung ist, dass es immer mal wieder Zeiten gibt, da wird medial das eine oder andere von diesen Eigenschaften besonders in den Vordergrund gerückt. Dann verliert man aber die Betrachtung, die Berücksichtigung der anderen Aspekte. Also es geht darum, alle in die Mitte zu kriegen. Und Mitte ist da auch ein gutes Stichwort, denn unten drunter oder oben drüber oder halt in der Mitte von diesem Fünfeck, da steht der Punkt Mindset, beziehungsweise Glaubenssätze, Programmierungen, Annahmen im Umgang mit Geld. Also wie bin ich eigentlich wirklich psychologisch geprägt? Denn ein schlechtes Mindset oder ein nicht konstruktives Mindset im Umgang mit Geld kann nicht durch die beste Anlage, das tollste Anlageprodukt ausgeglichen werden. Eher andersrum, dann hast du lieber nicht das perfekte, ideale Anlageprodukt, aber das richtige Mindset, also das gute Fundament im Umgang mit Geld. Also das wird meiner Sicht viel zu oft, viel zu wenig berücksichtigt. Ganz oft schauen wir, ja, wie sind denn die Eigenschaften von der Anlage oder dieses Produkt und das vergleiche ich mit dem nächsten. Bloß wenn ich nie gelernt habe, damit richtig umzugehen, hilft das nicht. Kannst du dir vorstellen, wie ein stumpfes oder ein scharfes Messer, wenn du nie gelernt hast, wie man wirklich sicher und richtig gut, richtig schnell, effizient schneidet, dann ist, je schärfer das Messer ist, es eher gefährlicher und du kommst deinem Ziel nicht entgegen, sondern du gehst eher weiter weg, weil du dir damit die Finger abschneidest.
Ja, voll. Da hast du wieder ein schönes Beispiel parat gehabt, was es irgendwie ganz, ganz einfach oder simpel runterbricht. Gut, dass alles im Einklang ist, das liegt ja irgendwie, oder es liegt auf der Hand, dass das sinnvoll sein könnte, aber wir erleben ja auch im Alltag, dass das durchaus auch oft wieder abhanden geht, so ein bisschen diese Erkenntnis, die man vielleicht sogar schon vorher mal gewonnen hat. Genau, und dass man vielleicht auch die verschiedenen Themen, die es zu berücksichtigen gilt, dann, wie beschreibe ich, was ich sagen möchte, dass man es falsch ausrichtet. Also, dass man dann das, was kurzfristig parat haben soll, vielleicht zu sehr auf Rendite fokussiert anlegt, das, was langfristig sich gerne entwickeln darf, vielleicht zu langweilig anlegt und so weiter und so fort. Oder dass Kosten eine zu große Rolle spielen, dass solche Themen dann manchmal einfach doch gar nicht mehr so im Einklang sind, wie es sein sollte.
Ich nehme vielleicht nochmal deinen Punkt von gerade auf, Thema Kosten. Jemand hat das Projekt Urlaub, wo soll es denn hingehen? Und auch da gibt es ja verschiedene Parameter, die ich berücksichtige. Also unter anderem natürlich auch das Budget, aber wenn ich jetzt sage, ich gebe dem Budget das größte Gewicht, ja, dann darf ich gar nicht wegfahren, weil jeder Kilometer, den ich weiter wegfahre, der ist ja automatisch teurer. Es geht also nicht darum, das so günstig wie möglich zu machen, sondern im Verhältnis zu dem, was ich erreichen möchte, muss es passen. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte gerne irgendwie Urlaub in Asien machen oder Urlaub im Nachbardorf, dann ist eigentlich klar, dass Asien teurer sein muss. Aber wenn es auch attraktiver ist, deutlich attraktiver als der Nachbarort und ich das im Verhältnis zueinander setze, dann ist es okay, dafür mehr Geld auszugeben. Also es muss immer andere Benefits dafür auch geben und deswegen alle diese fünf Aspekte mit berücksichtigen.
Okay, so viel schon mal zum goldenen Fünfeck. Jetzt müssen wir, glaube ich, nicht mehr groß diskutieren, dass es sinnvoll ist, sich für die verschiedenen Themen auch Spezialisten an die Seite zu stellen. Was würdest du denn sagen an dieser Stelle? Mit wem spreche ich denn über was?
Ah, okay, das Thema nenne ich gerne ein Verständnis für die Finanzanbieter zu haben, also für sich selber im Kopf eine Finanzanbieterübersicht zu entwickeln. Bedeutet im Umgang mit Geld, ob jetzt bewusst oder unbewusst, ist egal, was ich davor habe, es soll nach meiner Erfahrung immer mindestens einem von vier Zielen dienen. Also entweder ich will ein finanzielles Ziel in der Zukunft erreichen, zum Beispiel Geld aufbauen für einen Urlaub oder für die Altersvorsorge, also Ziele und Wünsche bedienen. Oder das Gegenteil, ich möchte gerne Schutz und Sicherheit. Das heißt, es kann irgendwie was Doofes, was Unplanmäßiges passieren, zum Beispiel das Auto geht kaputt, weil ich einen Unfall baue oder das Haus brennt ab oder jemand bricht ein. Also etwas Unplanmäßiges, wo ich nicht genau weiß, ob und wann es eintritt und wie hoch dann der Kapitalbedarf ist. Das Gegenteil von Ziel und Wünsche. Der dritte Wunsch ist, ich möchte explizit mich darum kümmern, dass gesundheitliche Aspekte immer bedient werden können. Also wenn ich zum Beispiel einen Arzt, einen Facharzt brauche, dass das bezahlt wird. Und das vierte ist, ich möchte Geld ausgeben, heute schon Geld ausgeben, was ich noch gar nicht besitze, also Konsum vorziehen. Sprich, einen Kredit haben. Idealerweise gar nicht im Leben. Wenn das nicht geht, zweite Stufe bitte nur für eine eigennutzte Immobilie, aber nie für einen Urlaub oder die nächste Couch. Weil das sind jetzt auch wieder andere Folgen, da sind wir schon drauf eingegangen. Hier geht es nur darum, das Verständnis. Ich habe vier verschiedene Wünsche im Umgang mit Geld. Mir das erstmal bewusst zu machen. Geht es darum, konkret für ein Ziel zu sparen? Oder geht es darum, mich vor irgendwas zu schützen? Oder gesundheitliche Behandlung bezahlt zu bekommen? Oder Geld als Kredit zur Verfügung zu bekommen. Und demgegenüber stehen sechs Möglichkeiten, bei wem oder was, bei welcher Art von Finanzanbieter ich das machen kann. Es gibt die große Gruppe der Versicherungen, es gibt die Banken bzw. Kreditinstitute, es gibt die Vermögensverwalter, es gibt die Bausparkassen, es gibt die Krankenkassen und es gibt auch, ich mehr oder weniger mache das selbst, das Thema Self-Service. Und da geht es jetzt darum, wirklich intelligent verstanden zu haben, dass wenn zum Beispiel ich richtig gute Erfahrungen gemacht habe bei einem Ansprechpartner bei der Versicherung, weil er mein Auto günstig abgesichert hat oder ich habe jemanden was kaputt gemacht, meine Haftpflicht hat gezahlt, da war ich happy, dass ich trotzdem mit dem weiterhin nur über den Bereich Sicherheit, Schutz, Absicherung spreche und nicht, wenn er dem sagt, okay, guck mal, ich habe auch eine Lösung für deinen Vermögensaufbau oder für deine Altersvorsorge, das dort auch mache, sondern darüber spreche ich logischerweise dann mit dem Vermögensverwalter, dessen Kompetenz es seit Jahrhunderten ist, Geld sicher und richtig gut zu vermehren. Aber auch zu verstehen, wenn ich mit dem happy bin, mit dem Vermögensverwalter, dann spreche ich mit dem auch nicht über Absicherungslösungen. Also bei dem schließe ich auch keine Versicherung ab. Und so ganz kurz einmal zusammengeführt, aber auch da haben wir ja Podcast-Folgen, die das im Detail erklären. Ein Kreditwunsch, bei denen spreche ich nur mit einer Bank. Warum? Kreditinstitut, deren Kernkompetenz. Schutz und Sicherheit mache ich ausschließlich mit einer Versicherung. Geld anlegen, Geld vermehren. Vermögensaufbau, Altersvorsorge, also alles das, wo mein Geld hart arbeiten soll, mache ich mit dem Vermögensverwalter ausschließlich. Und das Thema Gesundheit, also ich möchte gerne sichergestellt haben, egal ob ich nur einen Husten habe oder eine neue Lunge brauche, dass ich das alles übernommen bekomme, das mache ich mit einer Krankenkasse/Krankenversicherung. Das klingt jetzt so logisch und einfach. In meiner Erfahrung als Berater machen das über 80, eher 90% der Menschen eben nicht so. Und das ist immer der Unterschied zwischen...
Sondern beim Onkel um die Ecke.
Ja, oder, ne, also, ja, es war aber so einfach. Der hat das alles angeboten und dann habe ich das mitgenommen und ja, der kennt sich doch auch damit aus. Und das verstanden zu haben und auch umzusetzen, ist ein unfassbarer Hebel. Also alles mal beim Experten zu machen. Die Pizza esse ich beim Italiener, Gyros beim Griechen, der Schnitzel beim Deutschen und Sushi beim Japaner oder Asiaten. Aber eben nicht beim Japaner das Gyros bestellen. Auch wenn der so nett ist, auch wenn es mein bester Kumpel ist. Ja, das heißt übrigens auch nicht, dass man nicht für alles einen Ansprechpartner haben darf, aber das ist dann jemand, der mich dann wirklich auf taktischer Ebene als Berater, als Finanzcoach betreut und nicht der eine Gesellschaft oder eine Unternehmensform vertritt. Also jemand, der für eine Versicherung arbeitet, mit dem spreche ich nur über Versicherungslösungen, also Schutz und Sicherheit. Und trotzdem kann man ja einen Berater haben, so wie dich als Beispiel oder auch mich. Und wir sind diejenigen, die die Menschen darauf hinweisen, welche Kategorie von Finanzanbietern nutze ich für was. Und auch konkrete Tipps natürlich dann.
Okay, gut. Ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Und es leuchtet ja auch total ein, dass das für Professionalität des Vermögensaufbaus einfach wichtig ist, dann für die verschiedenen Themen mit den verschiedenen Ansprechpartnern zu sprechen. Okay, in betriebswirtschaftlicher Hinsicht, da weiß ich, dann hast du zu dem Punkt auch immer noch was auf Lager, wo du sagst, das ist total wichtig, da zu berücksichtigen. Versuch das gerne mal in 2, 3 Sätzen, ohne dass es zu kompliziert wird, easy runterzubrechen, was du damit meinst.
Das ist vielleicht eine gute Überleitung von dem Punkt gerade, zu wissen, mit wem spreche ich eigentlich zu welchem Wunsch und regel das bei dem. Das ist die taktische Frage. Im Umgang mit Geld fängt man aber nicht auf diesem Level an, sondern betriebswirtschaftlich betrachtet haben wir 4 verschiedene Ebenen und die höchste ist die visionäre. Das heißt, erstmal frage ich mich, was will ich überhaupt? Wir nehmen das Beispiel Altersvorsorge. Okay, ich möchte gerne irgendwann sicherstellen, dass ich finanziell genug Geld habe, dass egal wie alt ich werde, dass das Geld nie zu Ende ist und ich immer gut über die Runden komme. Egal, ob das jetzt mit 67 ist oder mit 50 oder mit 40. Also visionär mir vorstellen, okay, das ist mein Ziel. Dann strategisch muss ich wissen, okay, was will ich denn, wie viel in dieses Thema investieren monatlich? Also wie viel Geld möchte ich da als Einmalzahlung oder halt auch als regelmäßige Rate reinpacken? Dann kommt die taktische Frage, mit wem regle ich das? Also genau das, was wir gerade hatten, die Frage nach dem Finanzanbieter. In dem Fall wissen wir, okay, ich möchte gerne für ein konkretes Ziel Vermögen aufbauen. Ich nehme also einen Vermögensverwalter, der sich rund um die Uhr 24/7 um mein Geld kümmert und auch das mit berücksichtigt, von dem ich vielleicht noch nicht mal weiß, dass das mit berücksichtigt werden sollte. Und dann ist es die operative Frage, welchen Vermögensverwalter konkret oder welche in Kombination und dort nochmal konkreter, welche Produkte von denen. Und ich fange immer top-down an, also erst die Vision, wo soll es hingehen, dann strategisch, was ist mein Budget, wie macht Sinn in ganzheitlicher Betrachtung, dann taktisch, okay, was ist so die grobe Richtung als Anbieter, welche Branche nutze ich da und dann erst operativ, welcher konkrete Anbieter und welches Produkt von dem und wie.
Das war, glaube ich, simpel und einfach zu verstehen, aber auch total nachvollziehbar, dass natürlich auch das eine wichtige Rolle spielt. Gleichzeitig weiß ich auch, das kenne ich auch schon aus den verschiedenen Psychologiefolgen mit dir, dass du häufig von der unbewussten Kompetenz, von der bewussten Kompetenz und so weiter, dass du diese Begriffe gerne benutzt in dem Zusammenhang, wenn es um Finanzen geht und auch um die finanzielle Intelligenz und wie ich mit Finanzen umgehe. Das wird auch hier eine große Rolle spielen. Ich glaube, ganz, ganz viele von uns wissen gar nicht so richtig, was sie dann eigentlich falsch machen. Kannst du mal mit den Begrifflichkeiten Kompetenz und bewusst und unbewusst da so ein bisschen Klarheit reinbringen? In welches Stadium muss ich eigentlich erreicht haben, um zu wissen, was mache ich falsch und wie mache ich es richtig?
Stadien ist eine super gute Formulierung. Wenn wir jetzt diese 2 Wörter haben, bewusst, unbewusst, beziehungsweise Gegensätze, ne? Und Kompetenz, Inkompetenz, können wir daraus 4 Stadien entwickeln. Und das Ziel, wenn ich mich in irgendein Projekt einarbeite, ist, dass ich irgendwann die unbewusste Kompetenz erreicht habe. Dass ich also Dinge tue, während ich gar nicht mehr drüber nachdenke. Stichwort Autofahren. Irgendwann hast du so viel Erfahrung, dass du schaltest, ohne drüber nachzudenken. Währenddessen unterhältst du dich mit jemandem, schreibst noch 3 Nachrichten mit deinem Handy. Besser nicht, aber machst es trotzdem. Und singst noch im Radio mit. Und das hättest du dir am Anfang, als du das erste Mal Auto gefahren bist, nicht mal vorstellen können, dass das alles parallel läuft. Der Umgang mit Geld muss gar nicht so weit kommen in die unbewusste Kompetenz. Aber das Gegenteil ist super gefährlich, in der unbewussten Inkompetenz unterwegs zu sein. Also zu behaupten, okay, ich kümmere mich jetzt um irgendetwas und ich weiß schon, was ich tue. Vielleicht sogar, das nennt man psychologisch Overconfidence, zu glauben, dass ich alles berücksichtige und das kann und vielleicht sogar besser kann als die Profis, die das als Hauptberuf 24/7 machen und nicht nebenbei einmal eine halbe Stunde im Monat, wie ich dann selber. Und wenn ich in diesem Modus bin, die unbewusste Inkompetenz, ist das deswegen gefährlich, weil ich gar nicht weiß, was ich alles nicht berücksichtige. Beispiel, wenn du Geld anlegst und ein Portfolio zusammenstellst, also überlegst, welche Anlagen kombiniere ich wie miteinander, dann musst du ja auch überlegen, okay, nicht nur welche Anlagen, sondern in welchem Verhältnis zueinander, also wie viel Geld kommt wo rein. Und was ich ganz oft sehe, wenn ich da jemanden habe, der da mehrere Titel hat, was auch immer das jetzt sei, ob das jetzt ETFs sind oder Aktien oder whatever, und ich dann frage, okay, warum ist denn da jetzt gerade genau dieser Betrag in diesem Titel, dann kommt meistens die Antwort, ja, das ist das Geld, was da zu diesem Zeitpunkt gerade auf dem Girokonto war. Und das ist eigentlich der schlechteste Grund, warum da genau dieser Betrag drin sein sollte, sondern da hast du idealerweise, wenn es auch nur ansatzweise professionell sein soll und damit kein Gambling und kein Zufall, was daraus passiert, sondern du hast eine Positionsgrößenbestimmung. Also du hast Regeln, wie viel du da reinpackst. Und diese Positionsgrößenbestimmung wiederum beruht darauf, dass du eine Exit-Strategie hast und eine Risikobegrenzung. Und daraus ergibt sich das dann. Also du kalkulierst, was ist der maximale Verlust, den ich damit erzielen möchte. Aber dafür musst du auch eine Vision haben, wo es hingehen soll. Und wenn das jetzt alles gerade super kompliziert klingt und du sagst, hey, what, dann könnte das ein Thema unbewusste Inkompetenz sein, was bei einer professionellen Vermögensverwaltung ganz anders ist. Die wissen genau, wann sie wo reingehen und wann sie wieder rausgehen und wie viel des gesamten Kapitals da drauf geht, weil es geht nie darum, die maximale Chance zu haben, sondern minimales Risiko, also verantwortungsvoll mit dem Geld umzugehen und zu wissen, dass das planbar, skalierbar und wiederholbar ist, was da passiert und eben kein Zufall. Und da mag ich jemanden zurufen, der sagt, also nebenher, neben meinem Hauptjob, neben meiner Familie, neben meinen Hobbys, Urlaub, neben Sport, da kümmere ich mich ab und zu auch mal selber um mein Geld. Das wird mir auch an vielen Stellen in den Medien so suggeriert, das kannst du auch selber machen. Aber ich weiß halt eben gar nicht, was alles dabei dann nicht Berücksichtigung findet. Und das erhöht das Risiko, dass es irgendwann mal in die Hose geht, erheblich. Und es reicht, dass wenn es 10 Jahre gut läuft, was du da tust, dass an einem einzigen Punkt irgendwann dann mal ein Marktereignis deine Finanzen so durcheinander wirft, dass du halt nicht nur diese 10 Jahre zurückgeworfen wirst, sondern vielleicht dann sogar so tief fällst, dass das dann gar nicht wieder einzuholen ist, bezogen auf das Ziel, wofür es eigentlich gedacht war. Und das ist dann schade. Also das hat schon seinen Grund, dass es Profis gibt, die für mich viel mehr berücksichtigen. So ähnlich wie wenn ich in mein Auto gucke, dann sind da irgendwelche Kabel und Systeme drin, von denen ich noch nie gehört habe. Und wenn ich ein Auto bauen würde, würde ich nur sagen, Motor und Räder und vielleicht noch Bremsen. Aber das ist halt nicht alles an diesem Auto.
Nicht. Das ist wohl wahr. Okay, aber ich finde, da hast du auch noch mal einen ganz wichtigen Punkt gesagt, eben diese Ganzheitlichkeit der Betrachtung. Das war auch ganz spannend. Ich war das letzte Wochenende, habe ich einen Vortrag mit einer Kollegin gemacht zum Thema passiven Einkommen von einer relativ kleinen Truppe von Mädels, 30, 35 Gäste hatten wir. Und da haben wir auch so ein bisschen Umfrage gemacht und von denen hatte fast ausschließlich jeder ein Depot. Aber auch ausschließlich ein Depot. Von denen hat keiner das Thema Altersvorsorge berücksichtigt. Die wenigsten hatten eine vernünftige Sachversicherungsstrategie. Also wenn wir Glück hatten, hatten sie eine Haftpflicht. Aber sonst auch in der Hinsicht noch nichts. Eine Arbeitskraftabsicherung ganz häufig auch nicht, weil die wären ja nicht krank. Oder einfach auch noch gar nicht drüber nachgedacht, auch gar nicht besprochen. Also sich noch gar keine Meinung zu dem Thema gebildet. Also cool, dass wir schon einen Berührungspunkt mit dem Thema Investment haben. Aber die ganzen anderen Punkte völlig außer Acht gelassen. Genau, und das gilt es dann natürlich auch einfach zu optimieren, damit es dann auch erfolgreich wird. Okay, ein ganz wichtiger Punkt, den möchte ich dir noch zurufen, dass du da vielleicht noch 2, 3 Sachen zu sagst, ist natürlich das Thema Zinseszins. Oder einfacher ausgedrückt Zeit. Weil das ist auch was mir auffällt, was immer wieder unterschätzt wird, wie wichtig Zeit ist und wie wichtig es ist, heute anzufangen und nicht morgen und nicht nächstes Jahr und nicht dann, wenn die Ausbildung fertig ist, das Studium oder wenn der Wind von West nach Ost weht. Irgendwelche Ausreden gibt es ja immer, sondern dass man zeitig anfängt und was das für eine immense Auswirkung auf dann das Ablaufergebnis oder überhaupt die finanzielle Aufstellung hat.
Ja, das ist ein super wichtiger Punkt. Wir haben ja gerade über die unbewusste Inkompetenz gesprochen. Nehmen wir hier mal das Wort Inkompetenz. Niemand als Mensch, wirklich niemand, ist in der Lage überhaupt in Zinseszins zu denken. Warum? Weil wir hier über exponentielles Wachstum sprechen und unser Gehirn funktioniert linear. Also wir können uns 1 plus 1 plus 1 plus 1 vorstellen, aber eben nicht eine Zahl hoch irgendetwas. Und Albert Einstein hat so schön in einer Vorlesung mal vor Studenten gesagt, Mensch, wie viele von Ihnen haben denn den Zinseszinseffekt verstanden? Und logischerweise waren das alles kognitive Studenten, also Physiker. Und alle haben dann sofort die Hände gehoben und hat dann gefragt, okay, und wie viele von Ihnen legen regelmäßig Geld an für die Altersvorsorge? Alle Hände gehen runter. Dann hat er gesagt, nee, Moment Leute, ihr habt das Thema nicht verstanden. Ihr kennt es. Aber wenn ihr es verstanden hättet, dann würdet ihr es auch schon für euch nutzen. Und das ist halt der Riesenunterschied zwischen, ah ja, habe ich von gehört und klar, ich weiß das auch. Und, ah ja, aber jetzt habe ich gerade irgendeinen Grund, warum ich jetzt gerade kein Geld anlege. Aber der Euro, den du heute weglegst, ist der wertvollste in deinem Leben, weil morgen hast du schon weniger Zinseszins auf den, wenn du es erst morgen anlegst. Noch besser wäre natürlich gestern gewesen, idealerweise bei der Geburt. Die meisten verpassen es bei der Geburt, sich schon um ihre Altersvorsorge zu kümmern. Deswegen ist heute ganz sicher der wertvollste Tag und morgen schon viel, viel teurer. Und bezogen auf Zinseszins kann man sich auch ganz einfach 3 Faktoren merken, die da einwirken. Die 3 Z, und zwar einmal Zaster, Zeit und Zins, Zaster, also wie viel Geld packe ich da rein? Natürlich logischerweise je mehr, desto besser. Wo kommt das her? Das ist die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben. Es geht im Leben nicht darum, maximal viel Geld zu verdienen, sondern die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben interessant zu gestalten, sodass ich viel Zaster an die Seite legen kann. Dann natürlich Zins, also je mehr Rendite ich erzielen kann, desto besser. Das führt uns dazu, dass wir gleich noch drüber sprechen, natürlich nur in Sachwerte investieren, also zum Beispiel die Beteiligung in der Wirtschaft, Königsdisziplin Aktien, Aktieninvestmentfonds, vielleicht noch Immobilien, ein bisschen Bodenschätze, aber auf gar keinen Fall in Geldwerte. Dann natürlich Zeit, das dritte Z, also dass ich so früh wie möglich anfange, weil ich einfach dieses exponentielle Wachstum habe und wir einfach immer wieder unterschätzen, was es bedeutet, ob ich mit 20 Geld anlege für die Altersvorsorge oder mit 30 oder mit 40 und immer denke, ja, aber jetzt geht's gerade nicht und sobald ich dieses Projekt abgeschlossen habe finanziell, dann habe ich mehr Geld oder wenn ich dann mehr Geld verdiene. Das ist einfach einer der teuersten Gedanken, den man im Umgang mit Geld haben kann und alle Menschen, die ich kenne, die im Kreis grinsen, weil das Geld für sie arbeitet, das sind die, die früh angefangen haben und obwohl es Gründe gab, es nicht zu tun, es trotzdem getan haben. Also da werde ich nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen. Und das führt uns auch dazu, dass ich natürlich auch nicht alles Geld, was ich zur Verfügung habe, für die reine Altersvorsorge, für mein passives Einkommen, für mein Financial Freedom aufwende, sondern dass ich parallel alle vier Zeithorizonte, die es gibt, im Umgang mit Geld berücksichtige. Also einmal habe ich immer noch genug Geld, dass ich meine Wohnkosten morgen bezahlen kann und das nächste Brötchen. Dann habe ich parallel auch meinen Liquiditätsaufbau, wo ich genug Liquidität vorhalte, dass ich flüssig bin für Plan B, wenn irgendwas in die Hose geht, Autoreifen muss unplanmäßig neu oder die Spülmaschine, sowas kündigt sich ja nicht an, sondern da habe ich kurzfristig dann Bedarf dafür. Dann habe ich den langfristigen Vermögensaufbau, wo ich Geld aufbaue als Eigenkapital für die Immobilie, für ein neues Auto, für eine neue Wohnungseinrichtung, für einen großen Urlaub, für eine Weltreise und Altersvorsorge. Und alle diese vier Dinge tue ich intelligent parallel. So wie wenn ich Sport mache, sage ich ja auch nicht, ich mache jetzt mal ein Jahr nur Oberarm oder ein Jahr nur Bauch, sondern ich mache Bauch, Beine, Po, Oberarm, Brust, was auch immer, alles gleichzeitig, damit das im vernünftigen Verhältnis zueinander steht. Und das ist auch einer der wichtigen Punkte, das von Anfang an vernünftig hinzukriegen. Und wenn ich nur 1.000 Euro habe, dann überlege ich, okay, welchen Anteil davon gebe ich in welchem Bereich.
Mhm. An der Stelle ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, Zeit schlägt Zeitpunkt. Das ist ja auch was, womit wir immer mal wieder konfrontiert werden, ist dieses, ja, jetzt aber gerade gibt's, ach, das ist auch noch ein schöner Fehler, dass die Leute häufig die Marktlage falsch einschätzen, dass wenn die Märkte auf Höchstständen sind, dass sie dann sagen, ah, jetzt wäre auch klasse, reinzugehen, weil der Börse geht's ja so gut. Das ist natürlich auch nochmal ein Thema für sich, aber dass viele einfach nicht verstehen, dass es gar nicht so sehr darum geht, den perfekten Zeitpunkt zu finden, sondern zügig loszulegen, in der Höhe, die machbar ist. Gut, eine große Gefahr gibt's aber noch beim Thema Vermögensaufbau, die häufig nicht gesehen wird, und zwar das große Thema Inflation. Und da machen sich, glaube ich, auch viele gar keine Gedanken drüber, wie mächtig sie doch tatsächlich ist, weil sie ja doch auch nicht jeden Tag aktiv an der Tür klopft, aber still und heimlich im Hintergrund wirkt. Was kannst du unseren Zuhörern dahingehend mitgeben? Wie können sie sich davor schützen?
Ja, das ist verrückt. Wir lernen einfach überhaupt nicht, dass es dieses Monster gibt, ne? Also Inflation gleich Kaufkraftverlust bedeutet, dass alles über die Zeit teurer wird, beziehungsweise wenn ich einfach einen Betrag Geld habe, zum Beispiel einen 100-Euro-Schein, dass ich da in der Zukunft immer weniger für kaufen kann im Verhältnis zu heute. Schön wäre, wenn wir das in der Schule lernen oder auch durch unsere Eltern schon. Meistens passiert das nicht, deswegen ist einfach unsere Aufgabe, das Bewusstsein hinzulenken. Und das können wir uns so vorstellen wie ein Gegenwind. Wir sind mit dem Boot unterwegs, haben 3 km/h Gegenwind. Das Boot muss erstmal mindestens 3 km/h fahren können, damit es überhaupt die Stelle hält. Sonst fahren wir rückwärts, ohne es aber zu merken. Und das ist das Gefährliche daran. Inflation ist so ein bisschen so wie Haare wachsen oder wie Wasser verdunsten. Ich merke es einfach nicht. Ich merke das nur über eine lange Zeit und dann sage ich, oh, 3 Jahre nicht beim Friseur gewesen, jetzt siehst du doch aus wie Ötzi. So, ne? Oder einfach mal Badewanne voll Wasser gemacht, halbes Jahr stehen gelassen, oh, jetzt ist fast nichts mehr drin. Aber von jetzt auf in einer Stunde merke ich es nicht. Bedeutet für mein Geld, dass ich, egal wo ich es hinpacke, immer mindestens diese 3%, die das im Schnitt ist, pro Jahr auch erzielen sollte. Das heißt, wenn mir irgendjemand einen Vorschlag macht für irgendein Finanzprodukt, was schon absehbar ist, dass es weniger als diese 3% überhaupt pro Jahr erzielen kann. Dann spreche ich mit dem nie wieder über das Thema Geld. Gerne, wenn es eine nette Person ist, über Kuchen backen, Rezepte austauschen, keine Ahnung, Hamster züchten, Urlaubsideen, was auch immer, aber nicht über Geld, weil er mir ja aktiv empfiehlt, rückwärts zu fahren. Das ist also ganz klar kein Experte im Umgang mit Geld, sondern das Gegenteil. Und da muss man einfach wissen, dass alle Finanzprodukte, die in dem Bereich Geldwerte einzuordnen sind, da nun mal einfach nicht hilfreich sind. Das heißt, mein Geld ist in Geld selber investiert und unterliegt deswegen immer in der Inflation. Das ist sowas wie ein Sparbuch, Tagesgeld, Bonussparen, Bausparvertrag, festverzinsliche Wertpapiere, alle diese Dinge, die haben halt keinen eingebauten Inflationsschutz. Andersrum haben das Sachwerte, also Aktien, Aktieninvestmentfonds, Immobilien, Bodenschätze, diese Bereiche, also da, wo ich wirklich eine Sache in der Hand habe. Da muss ich natürlich noch wissen, was davon passt zu mir oder was davon in welcher Kombination. Und davon gibt's auch wieder gute und schlechte. Aber langfristig bitte niemals in Geldwerte investieren. Das schließt sich von selbst aus, ein Boot zu kaufen, was maximal 2 km/h fahren kann. Also dann ist jetzt schon klar, ich fahre rückwärts oder bleib am Ufer hängen.
Mhm. Ja. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du das nochmal so betonst. Die Inflation ist wirklich doch durchaus mächtig und kann den Vermögensaufbau ordentlich nach hinten werfen. Auf jeden Fall. Okay, zum Abschluss noch 2 Fragen. Was ist die erste oder was ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, an die du denkst, wenn es darum geht, reich zu werden oder vermögend zu werden? Was ist deiner Meinung nach die eine Fähigkeit, die man dafür auf jeden Fall besitzen muss?
Stellen wir uns mal dieses tolle Ziel vor, was wahrscheinlich jeder bewusst oder unbewusst hat. Ich möchte gerne mal Millionär sein. Und wenn wir jetzt an einen Millionär denken, der wirklich 1 Million oder deutlich mehr in seinem Depot an Vermögen aufgebaut hat, dann ist das nicht zu unterschätzen, was dieser Mensch an Fähigkeiten hat, auch bezogen auf Konsum zu verzichten. Denn wenn du 1 Million in deinem Depot haben möchtest, dann musst du auch bis zu dem Zeitpunkt auf 1 Million Konsum verzichtet haben. Also eben genau den Ferrari oder das Haus nicht gekauft zu haben. Psychologisch betrachtet kennt vielleicht der ein oder andere den oder das Stanford Marshmallow Experiment, wo kleinen Kindern gesagt wird, pass auf, ich leg dir jetzt ein Marshmallow vor die Nase und geh weg. Und wenn ich wiederkomme und der Marshmallow ist noch da, dann kriegst du den zweiten. Findest du Marshmallows geil? Ja, was ist besser? 1 oder 2? Ja, 2. Okay, und dann geht die Person weg und einige Kinder, kaum ist der Testleiter weg, stecken den Marshmallow in den Mund, bopp, weg, weil sie dieser Versuchung nicht widerstehen können. Und andere haben die Fähigkeit, Vorteile in der Zukunft zu antizipieren, also sich in die Zukunft hineinzuversetzen, sich selbst zu kontrollieren und zu sagen, ja, ich finde diesen Marshmallow jetzt gerade geil, aber wenn ich den jetzt futter, habe ich in der Zukunft nicht 2. Und das ist eine super wertvolle, wichtige Eigenschaft, die man auch trainieren kann. Nicht das Bedürfnis zu haben, ich verpasse irgendwas, also Stichwort FOMO, wenn ich jetzt nicht gerade die Kohle unter die Leute kriege, sondern nein, ich tue das bewusst für einen noch viel, viel größeren Mehrwert in der Zukunft. Nichts anderes ist es zum Beispiel, wenn du regelmäßig zum Sport gehst und dir vorstellst, okay, das ist mein Zielbild, wie mein Körper in der Zukunft aussieht. Dafür verzichte ich aber heute in dieser Zeit zum einen in der Zeit vielleicht was anderes Cooles zu machen, was mir vielleicht sogar noch mehr Spaß macht, oder vielleicht auch ungesunde Dinge zu essen. Also die Fähigkeit, ich will nicht sagen, ein asketisches Leben zu führen, aber es auch nicht zu übertreiben. Und was da total hilft, um dahin zu kommen, ist einfach ganz klassisch das Kontensystem, was wir hier in fast jeder Folge auch promoten, anzuwenden. Also wir haben vorhin über diese 4 betriebswirtschaftlichen Ebenen gesprochen, auf der strategischen Ebene zu wissen, okay, was ist eigentlich mein Budget für was und wofür ist es gedacht? Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich lege, Kontensystem schlägt vor, 10-15% für meine finanzielle Freiheit an die Seite, dann gehe ich da auch nicht dran, solange ich die nicht erreicht habe. Und auch wenn ich sie erreicht habe, dann mache ich das nicht wieder platt, um dann wieder arbeiten zu müssen, sondern nehme mir nur die Erträge raus. Also dieses Thema Selbstkontrolle, Antizipation von Vorteilen in der Zukunft, das glaube ich, ist super wichtig. Und deswegen bin ich halt der Meinung, dass dieses Thema Finanzpsychologie deutlich gewichtiger ist und sich selber zu kennen und auch seine Herausforderungen zu kennen, daran zu arbeiten, eins der wichtigsten Aspekte ist, finanziell erfolgreich zu sein. Und du merkst schon, wenn wir jetzt hier so sprechen, die Punkte, die wir hier diskutiert haben und kurz mal reingebracht haben, die sind alle miteinander verwoben und vernetzt und man kann nicht das eine ohne das andere erreichen, sondern es ist eine Disziplin, also nicht, weil ich diszipliniert bin, sondern die Fachthema, die Disziplin, Vermögensaufbau, wo ich einfach Eigenschaften entwickeln darf, die Rückenwind sind und nicht Gegenwind.
Das hast du ganz schön gesagt, weil es auch wieder so schön positiv dann konnotiert ist, weil das Thema Disziplin oder auch der Begriff Disziplin ja erstmal nicht unbedingt und Verzicht schon mal gar nicht. Also da haben wir wirklich gar keine Lust drauf. Und du bist ja wirklich das lebende Beispiel dafür, dass es dann auch erfolgreich ist. Also als ich Julian kennengelernt habe, da war ich am Anfang durchaus auch ein bisschen erschüttert, wie asketisch er dann doch zum Teil gelebt hat oder wie sehr er sich auch einfach diszipliniert hat und sich zurückhalten konnte, um auch auf Luxus und Co. zu verzichten, aber dann ja irgendwann auch die Früchte davon natürlich ernten konnte und ja jetzt auf ein beträchtliches Vermögen blicken kann und sich ja zum Beispiel jetzt auch solche Luxussachen dann leisten kann, wie zum Beispiel euer Expeditionsmobil oder Co. Das ist natürlich auch was, was vielen Leuten einfach verwehrt bleibt, weil sie vielleicht vorher nicht auf die 500.000 verzichtet haben.
Ich gehe da
an Konsum und auch
gehe da gerne nochmal ganz kurz drauf ein. Alleine schon dieses Wort Verzicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass jemand nie Vermögen aufbauen wird, außerordentliches, wenn er das in Verbindung bringt, emotional mit dem Thema Verzicht. Wenn du das aber anders programmierst, hey, ich mache das sehr gerne für einen großen Mehrwert in der Zukunft, kriegt das eine ganz andere Energie. Also du kannst entweder sagen, 500 € im Monat an die Seite legen, das wäre mir ein zu großer Verzicht, wird das nicht funktionieren. Das gleiche auch übrigens mit irgendwie ungesunden Lebensmitteln, also Chips oder Schokolade. Wenn du sagst, da verzichte ich drauf, automatisch geißelst du dich da. Aber wenn du sagst, ich tue das gerne für mich, bekommst diese positive Notierung. Und nur dann hat es die Chance, langfristig zu funktionieren. Also du kannst mit Sicherheit auch ein paar Tage, ein paar Wochen im Leben auf irgendwas verzichten, aber langfristig wird Verzicht nie funktionieren, weil du dann immer dich unbewusst dahin entwickelst, oh, ich bin ja ein Opfer und ich darf das Leben nicht genießen. Das wird aber nicht funktionieren und das ist halt diese Kunst, ein Mindset zu entwickeln im Umgang mit Geld, was dich dahin trägt, automatisch zu deinen Zielen und nicht, wo du dich unbewusst davon abhältst, was es funktioniert. Und egal, wo du herkommst, das kann man lernen, sich so zu programmieren, die Überzeugung so zu entwickeln, dass es dich wie so ein Magnet halt zu deinen finanziellen Zielen zieht. Und wenn du das nicht berücksichtigst in deinem Leben, dann hast du einfach immer einen wie so ein Magnet, zwei Pole, die sich abstoßen, du wirst nicht vorwärts kommen. Und du willst es aber umdrehen, du willst daraus eine Kraft machen, die dich automatisch wie ein Magnet dahin zieht. Und du kannst quasi dich gar nicht dagegen wehren, finanziell erfolgreich zu werden.
Wahrscheinlich kann man das Thema Abnehmen und auch Vermögensaufbau sogar ganz gut vergleichen, weil beides irgendwie anstrengend ist, aber im Ergebnis total erstrebenswert. Insofern sind da wahrscheinlich auf jeden Fall Parallelen. Gut, wollen wir zum dann wirklich auch zum Ende kommen, was ich schon vor 10 Minuten, glaube ich, gesagt habe. Gut, aber jetzt letzter Punkt, wirklich. Wenn du eine einzige Sache unseren Zuhörern mitgeben dürftest, was dieses Thema betrifft oder was du ihnen mit auf den Weg geben kannst, damit sie finanziell erfolgreich werden, was wäre das laut deiner Erfahrung?
Oh ja. Also alle die Aspekte, die wir jetzt hier behandelt haben, aus meiner Sicht sind wirklich super wichtig und ganz klar haben sie ihre Daseinsberechtigung. Aber wenn es nur ein einziger Punkt sein dürfte, würde ich sagen, okay, dann bitte verstehe und wende ihn an, das achte Weltwunder, den Zinseszins. Ne? Also wirklich kennen heißt nicht verstanden. Erst wenn du heute signifikant Energie darauf setzt, Geld direkt jetzt heute in diesem Moment anzulegen und für dich arbeiten zu lassen, dann wird's was. Und dann ist Vermögensaufbau leicht. Also zusammengefasst, ey Mann, starte genau jetzt. Heute in diesem Moment.
So. Und damit, lieber Zuhörer, keep growing and stay healthy, especially financially. Dein Amelie Lieder
und dein Julian Krüger. Wir hören uns in der nächsten Folge.